ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Vulkane, Trolle, heiße Quellen, stürmischer Atlantik. Island, das ist die sagenumwobene Insel im Norden, für viele von uns ein Sehnsuchtsort. Mensch, einmal hinfahren. Die Autorin Berit Glanz ist mit ihrer Familie von Greifswald nach Island gezogen. An der Uni in der Hansestadt hatte sie ja einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin ihr Geld verdient, und zwar am Lehrstuhl für neuere skandinavische Literaturen. Sie selbst schreibt auch. Für ihr Debüt, den Roman Pixeltänzer, konnte sie 2017 den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern entgegennehmen. Inzwischen lebt sie in Reykjavik. Dort entstand ihr aktueller Roman Unter weitem Himmel. Den präsentierte sie bei einer Lesung mit NDR-Kulturmoderatorin Katja Weise in Warnemünde im vergangenen Jahr. Im Kunstkarten wiederholen wir diesen spannenden Abend.
Das Meer spielt ja eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben. Du bist zwar in Preetz in der Nähe von Kiel geboren, wo das Meer jetzt nicht ganz direkt vor der Tür ist. Hast in Kiel gelebt, in Greifswald gelebt, jetzt in Reykjavik. Auch während des Studiums warst du in Stockholm. München ist mir aufgefallen als Etappe. Wie konnte dir das passieren?
Das ist so ein bisschen gemein. Man darf das eigentlich fast nicht sagen, aber ich wollte so weit wie möglich von zu Hause weg. Also, weil ich das irgendwie gut fand. Und das ist in Deutschland, Kiel, München ist schon ziemlich weit voneinander entfernt. Aber es war, also München ist eine sehr schöne Stadt zum Studieren, aber ich habe doch dann schon recht rasch beschlossen, dass das mit der Distanz zum Meer für mich eigentlich gar nicht funktioniert.
Was ist Meer für dich?
Es ist ein bisschen irreführend, ne? Weil viele sagen ja, die Ostsee ist gar kein Meer. Das ist natürlich falsch. Die Ostsee ist sogar ein sehr schönes Meer, aber sie ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Atlantik. Und der Nordatlantik ist noch mal spezieller. Also wenn man Meer kennt, und ich meine, auch die Ostsee kann ja einiges an Sturm produzieren. Ich meine, hat man ja gemerkt, wenn man hier aus der S-Bahn kam, ich gleich gedacht, ah, wie zu Hause. Aber der Nordatlantik hat da doch echt ein anderes Kaliber, muss man sagen. Also es ist, die Wellen sind größer, die Strömung ist stärker, es ist kälter. Es ist deutlich windiger. Ich habe Wind in dem, was auf Island Wind bedeutet, nicht gekannt, bis ich auf Island war.
Und was bedeutet er auf Island?
Also es bedeutet zum Beispiel, dass ich, als ich nach Island jetzt wiedergezogen bin, ich habe schon mal länger auf Island gelebt, 2021, angefangen habe, meinen kleinen Sohn, der in der ersten Klasse war, immer von der Schule abzuholen, wenn es gestürmt hat, weil ich einfach ohne Witz Angst hatte, der kommt einfach nicht nach Hause. Also weil kleine, leichte Kinder halt auch wegwehen können, tatsächlich. Also das kannte ich jetzt nicht so aus Norddeutschland.
Aber es fasziniert dich ja trotzdem. In welchen Momenten suchst du denn das Meer auf? Also wann fasziniert es dich besonders, gerade auch wenn es so wild ist?
Also das Meer, ich meine, manchmal ist in Island das Meer auch sehr schön und ruhig. Es gibt ja auch Sommertage mit sehr wenig Wind. Es ist eigentlich alles. Also ich hatte das große Glück, ich habe von 2008 bis 2010 auch auf Island gelebt. Da hatte ich tatsächlich sogar eine Wohnung, wo man über den Hafen so rüber gucken konnte mit den Containerschiffen und so. Also ich meine, was man dann auch von hier, wenn man hier aus dem Fenster sieht, sehen kann, das ist natürlich toll. Also kriege da auch nicht genug von. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie da weg möchte. Ich finde das wahnsinnig schön, den Nordatlantik sehen zu können, wann immer ich möchte.
Wann warst du das allererste Mal auf Island?
Vor 20 Jahren. Also schon lange. Es ist tatsächlich so, dass drei meiner Großtanten sind ausgewandert nach Island nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind so eine ganze Reihe von deutschen Frauen aus Norddeutschland nach Island gezogen, so Ende der 40er bis in die 50er rein. Die haben sehr massiv versucht, Krankenschwestern zu holen und Landarbeiterinnen. Und drei meiner Großtanten haben diesen Schritt gemacht. Das bedeutet, die Verbindung zu Island ist insofern eng, als dass in meiner Kindheit ständig Isländer bei uns zu Hause waren. Und also mein Vater ist Biologe, der hat auf Island lange geforscht. Also es war immer da. Aber ich war das erste Mal erst 2006 da. Also war ich ja schon erwachsen. Auch schon in München.
Konntest du da die Sprache?
Wenn man Skandinavistik studiert, dann sucht man sich eine skandinavische Sprache aus, die die Hauptsprache ist. Das ist bei mir Schwedisch. Ich habe schon angefangen, Isländisch zu lernen und mache dann auch Altnordisch. Ne? Also die Sprache hat sich ja in Island sehr wenig verändert in den letzten 1000 Jahren. Also Isländer können zum Beispiel Wikinger-Texte lesen, weil die Sprache ist einfach so ähnlich noch. Das bedeutet, ich konnte schon ein bisschen was, aber das ist auch ein Lebensprojekt. Also diese Sprache ist grammatikalisch wirklich nicht einfach. Und man wird immer besser, aber also... Und mittlerweile kann ich natürlich super lesen, schreiben, alles kein Problem. Aber manchmal lachen mich Kinder, die zu Besuch sind, schon immer noch auch aus, weil ich irgendwelche sehr blöden Dinge gesagt habe, die für sie überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ich glaube, das ist eben einfach das Schicksal, wenn man eine Fremdsprache als erwachsener Mensch lernt.
So. Aber dem wirst du ja auch mit Souveränität begegnen.
Ja, ja, ich sage dann immer, dass die mit mir dann ja auch Deutsch sprechen können. Also ich meine, ich finde das auch gut, dass man Mehrsprachigkeit begegnet und merkt, nicht alle Menschen sprechen die eigene Sprache fehlerfrei. Das ist ja auch eine Gewohnheitssache, dass man sich reinhört, dass es eben verschiedene Variationen gibt, davon eine Sprache auszusprechen. Da trage ich stolz zu bei mit meinen Fehlern. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine große Offenheit natürlich dadurch gibt für alles, was ich aus Deutschland im Koffer mitbringe und Deutschland insgesamt, eine ganze Reihe von Kindern, die jetzt Deutsch dann als dritte Fremdsprache gewählt haben, weil sie es natürlich bei uns zu Hause auch hören. Also das ist, na klar, der Kulturaustausch, der funktioniert in beide Richtungen.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu deinen Großtanten, die vor so vielen Jahren schon nach Island ausgewandert sind. Du hast gesagt, bei dir oder zu Hause sind viele Isländer auch immer gewesen. Dein Vater hat da lange gearbeitet. Was für ein Bild von Island hattest du denn im Kopf, bevor du das erste Mal dorthin gefahren bist?
Also ich kannte ja Island als das Land, von dem die merkwürdigen Wollklamotten zu uns nach Hause kamen, die halt immer unfassbar gejuckt haben und die ich wahnsinnig unangenehm fand als Kind. Und es gab natürlich Bilder und so und Steine und dies und das, Bildbände, was man dann halt alles so hatte. Das wird der Landschaft, wie sie da ist, natürlich nicht gerecht. Die ist wahnsinnig fotogen, aber sie real zu erleben, ist schon nochmal was anderes, würde ich sagen. Leute fragen mich immer, ob ich das aushalte, dass es im Sommer irgendwie nicht über 15 Grad geht, obwohl es diesen Sommer war, ein paar Mal über 20 sogar. Und ich finde es ja super. Also für mich ist das tatsächlich ein Bonus und kein Nachteil. Ich finde das richtig, richtig gut. Und jetzt wird es halt dunkel, auch das finde ich super. Also es ist irgendwie, ich fühle mich da wohl, aber kann auch verstehen, wenn Leute das ganz abschreckend finden.
Du hast ja für diesen Roman jetzt, man könnte sagen, dich richtig tief eingegraben, auch in isländische Geschichte. Also der spielt auf zwei Zeitebenen, einmal in der Gegenwart, das ist hier in diesem Fall das Jahr 2024. Da treffen wir auf eine Genforscherin. Dein Vater war Biologe, haben wir ja gerade schon gehört. Also vielleicht gibt es da auch eine gewisse Verbindung. Es ist eine junge Frau, Maris, eine Deutsche, die auf Island lebt, so wie du auch, aber schon eine bisschen andere Konstellation. Der andere Teil spielt in den Jahren 1906, 1907, zu einer Zeit, in der die Menschen ja dieser Kraft des Wetters, des Windes, des Wassers, über die wir gerade schon gesprochen haben, noch auf eine ganz andere Art und Weise ausgesetzt waren, als wir das heute sind. Insbesondere ja dann, wenn sie auf dem Wasser gearbeitet haben. Also es geht um Seeleute, es geht um Fischer, die von der Bretagne und von der Normandie aus nach Island aufgebrochen sind. Die waren Monate unterwegs. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich habe mir auch noch mal wirklich eine Karte vor Augen geführt, um zu gucken, wie weit ist das eigentlich von der Bretagne bis nach Island. Das ist sehr, sehr weit. Viele sind auch gar nicht zurückgekommen. Wie hat dieser Roman für dich begonnen? Also hast du ihn tatsächlich begonnen mit einer Lust, auch in der Geschichte zu forschen, oder bist du eher ausgegangen von deiner eigenen Situation auch jetzt als Deutsche, die nun auf Island ankommt, immer noch wahrscheinlich?
Also ich hatte schon irgendwie große Lust, einen Roman zu schreiben oder zumindest eine Ebene in einem Roman aus der Perspektive einer Person, die in der Gegenwart nach Island gezogen ist. Also das war natürlich mir persönlich sehr nah. Aber vor Island im Nordatlantik sind unfassbar reiche Fischgründe. Das hat so ein bisschen mit Strömungsverhältnissen zu tun. Da gibt es unfassbar viel Fisch. Und dieser Fisch ist für viele Länder in der Geschichte interessant gewesen. Also Franzosen haben da vor Island gefischt, aber auch Holländer, Deutsche, Briten, Norweger, US-Amerikaner sogar. Das sind Fischgewässer, die wahnsinnig viel befahren worden sind. Davon kriegt man auch immer noch viel mit, wenn man so wie ich gewohnt mit Wohnung mit Hafenblick. Aber es ist so, dass in Island der französische Staat Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Kliniken gebaut hat für französische Seeleute. Und die gibt es immer noch. Also in einer ist zum Beispiel jetzt ein Hotel, das kann man besuchen. Also Kliniken klingt jetzt, als wären da große Universitätskrankenhäuser entstanden. Also wir reden hier von winzig kleinen Häusern, in die vielleicht 15 Kranke rein können. Das war aber natürlich damals für Island sehr viel, weil Island ist einfach eine sehr kleine Gesellschaft und war damals eben noch kleiner. Und wenn man auf Island rumreist, was ich viel tue, begegnet man diesen Krankenhäusern. Man begegnet aber auch, und das ist eigentlich das Erste, was mir aufgefallen ist, man begegnet Friedhöfen, auf denen viele französische Namen sind. Und es gibt ein sehr wichtiges Buch aus dem 19. Jahrhundert von einem französischen Autor, der heißt Pierre Loti. Und das Buch heißt Die Islandfischer, das ich schon vor vielen Jahren gelesen habe, dann nochmal gelesen habe. Es gefällt mir sehr gut, weil ich den Nordatlantik sehr gerne mag und Fischerei faszinierend finde. Und da geht es eben um diese bretonischen Fischer. Also ich bin an diesem Thema wirklich schon bestimmt 10 Jahre dran, als sozusagen Privatinteresse, dass ich dann beschlossen habe, wirklich daraus ein Buch zu machen, hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich nach Island gezogen bin, bestimmte Recherchewege dadurch auch kürzer wurden. Man kann viel im Internet machen, aber es ist schon leichter, irgendwie seinen Schwiegervater zum Kaffee einzuladen und dann über Sachen zu sprechen.
Du bist mit einem Isländer
verheiratet. Ich bin mit einem Isländer verheiratet, genau. Ich habe also sozusagen viel eigene Familie, aber auch viel Familie durch meinen Partner. Und die Wege sind natürlich jetzt kürzer, sich da auch Informationen zusammenzusammeln. Was ich tatsächlich brauchte, weil vieles davon, wie Isländer gelebt haben und 1906, erschließt sich aus der Gegenwart nicht komplett intuitiv. Das bedeutet, ich habe wahnsinnig viel recherchiert, aber dieses Thema wollte ich schon länger bearbeiten. Aber es hat einfach eine Weile auch gedauert, bis ich mich dem gewachsen gefühlt habe.
Was meinst du genau damit jetzt, sich dem gewachsen fühlen?
Ich finde, es ist eine Verantwortung, in ein neues Land zu ziehen und dann über dieses Land ein Buch zu schreiben. Ich finde, man möchte dieser Gesellschaft gerecht werden. Es ist nun auch so tatsächlich, dass ich zu Island eben sehr enges Verhältnis habe, mir die Insel sehr wichtig ist, mir viele Menschen auf dieser Insel sehr wichtig sind. Ich also dem so gerecht werden wollte, wie man das, glaube ich, erst kann, wenn man eine Weile da lebt. Und ich habe von 2008 bis 2010 eben schon mal da gelebt, aber ich musste irgendwie da sein, um das zu schreiben. Vorher wollte ich mit dem Thema Island gar nicht arbeiten.
Wird es denn auch eigentlich auf Isländisch erscheinen, dein Buch?
Also es arbeiten zumindest sehr viele Onkel und Tanten sehr intensiv daran, da Lobbyarbeit zu machen, aber ich weiß es nicht genau. Es ist so, dass die Leute, denen es sehr wichtig ist, es tatsächlich schon mit Google Translate versucht haben zu lesen, was keine besonders angenehme Lesesituation ist. Also ich bin gespannt, ich weiß es nicht genau.
Es geht ums Ankommen, es geht aber auch um die Frage, wo kommen wir her? Und es geht ganz viel auch um die Frage, wie verbinden wir uns? Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mal, wir fahren mit dir los. Das heißt, wir gehen zurück ins Jahr 1907, jetzt in diesem Fall, sind an Bord der Juliette. Und da geht es also hauptsächlich in diesen Passagen um einen jungen Fischer namens Ollier. Und jetzt ist er zum ersten Mal an Bord eines bretonischen Schiffes und hat auch noch die Aufgabe, sich besonders um einen Jungen zu kümmern, der als Schiffsjunge dabei ist und das eben zum allerersten Mal.
Genau, also es gab auf diesen Schiffen, die aus der Bretagne und aus der Normandie losgefahren sind, Schiffsjungen. Die waren so zwischen 8 und 12. Es gibt von denen einiges an Bildmaterial. Das ist wahrscheinlich kein besonders schönes, keine schöne Zeit gewesen, die auf diesen Schiffen hatten. Und man muss sich auch klar machen, dass niemand, der eine andere Option hat, freiwillig 6 Monate vor Island fischen geht, ab Februar. Das ist klimatisch so hart, dass man da schon einen großen ökonomischen Druck, Hunger auch haben muss, um das zu machen. Wir sind also jetzt auf dem Nordatlantik. Es ist März 1907. Im März in Island gibt es 2 Jahreszeiten. Es gibt Winter und es gibt Sommer. Und der Sommer startet Ende April. Da gibt es auch einen großen Tag. Das ist der erste Tag des Sommers. Da feiern wir Sommer. Im März ist aber definitiv noch Winter. Also das ist nicht Tulpen und Schneeglöckchen, sondern das ist Eis und Schnee. Alle Farben waren aus der Welt gewaschen. Irgendwann nach dem Ärmelkanal waren die Rot- und Gelbtöne verloren gegangen. Der hellgrau verwischte Himmel spiegelte sich in einem bleiernen Meer. Am Horizont in dunklen Zacken die Westmännerinseln. Die Inselkette wirkte aus der Ferne so menschenleer wie der Ozean. Willkommen im Land der schwarzen Strände und eiskalten Wellen, sagte Ollier zu Avin, der mit roten Wangen neben ihm stand und die Tranchiermesser schliff, um das Werkzeug für den ersten Fang vorzubereiten. Hast du schon mal Eisberge auf dem Meer gesehen? Fragte der Junge. Auf meinen Fahrten waren nur ein paar Eisschollen zu sehen, keine Berge. Es gibt hier selten Meereis. Aus gefrorenem Salzwasser, aber aus Grönland herantreibende Eisberge können sich zu Flächen zusammenschieben, die uns gefährlich werden. Hat dir dein Vater davon erzählt? Das hat er, ja, aber auch von Meerjungfrauen. Da weiß ich nicht, was ich für wahr halten soll oder was nicht. Der Junge hatte Humor, Ollier konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Also ich habe bis heute weder Meerjungfrauen noch Eisberge gesehen. Aber vor vielen Jahren ist mal ein Schiff aus Dünkirchen von Meereis zermalmt worden. Früher reichte es hier viel weiter in den Süden. Davon hat mein Vater mir erzählt. Deshalb wagt sich auch keiner von uns in weiter nördlich gelegene Regionen, bevor der tiefste Winter vorüber ist. Solange du diese Inselgruppe dort siehst, Ollier wies mit ausgestrecktem Arm zu den Westmännerinseln, befinden wir uns zu weit südlich, um auf gefährliches Eis zu stoßen. Ollier begann, seine Leine vorzubereiten. Der erste Satz Köder, bevor sie die Innereien gefangener Fische verwenden konnten, bestand aus Fleischfetzen, die sie im Pampol geladen hatten. Ollier hängte zusätzlich aus einer Konservendose gebrochene Blechstücke an seinen Haken. Gilles, der gerade einen großen Schluck aus seiner Flasche nahm, schaute zu ihm rüber und rief, »Hey, du bist nicht mehr in Flandern. Wir brauchen keine Tricks, um die dicksten Fische zu fangen.« Unser Dünkirchener hat einfach noch die Muskelkraft, ein 30 Kilo Ungetüm an Bord zu ziehen. Sei also nicht neidisch, Gilles, rief Alain gegen den Wind. Ich versuche nur, den Jungen davor zu bewahren, seine Energie zu verschwenden, wenn am Ende doch bloß die Kabeljauzungen für ihn zählen, ganz egal, wie groß seine Fische sind. Ollier schaute die beiden an und hob die Augenbrauen. Mir ist schon klar, dass bei euch Bretonen allein die Menge zählt und nicht der einzelne Fisch wie bei uns in Flandern. Aber vertraut mir, die sind gerade so hungrig, dass sie alles fressen. Sobald es glitzert vor ihrem Maul, schnappen sie zu. Wenn ich am Ende 6.000 Fische auf meiner Liste habe und ihr nur 4.000, werdet ihr euch noch umschauen. Alain grinste so breit, dass Ollier sich fragte, ob ihm im kalten Wind nicht die Zähne schmerzten. Gilles fängt sowieso höchstens die Hälfte, rief er. Mehr kriegt er mit seinen Gichtfingern gar nicht an Bord. Der alte Fischer zog Alain die Mütze vom Kopf. Du wirst meine Gichtfinger gleich auf deinen Wangenknochen spüren, wenn du dich nicht benimmst. Ollier und Avin sahen sich an und lachten über die beiden Männer, die mit ihren schwer besohlten Stiefeln über das Deck taumelten und sich um die Mütze stritten, wie Schuljungen. Die fangen in einer Saison viele tausend Fische. Und es ist so, dass man diese Männer natürlich motivieren muss. Das Wetter ist unangenehm, es ist kalt. Wenn man die nicht am Fang beteiligt, auch finanziell, dann haben die überhaupt keinen Anreiz, sich da wirklich hinterzuwerfen. Das bedeutet, es muss irgendwie, mussten die beteiligt werden. Die Franzosen in der Bretagne haben eine ganz geniale Art und Weise herausgefunden, wie man das zählt. Und zwar schneiden die den Dorschen die Zunge raus und tun die in einen Sack. Und abends werden die Zungen gezählt und der Kapitän trägt in ein Logbuch ein, wie viele Fische die pro Tag gefangen haben. Das hat einerseits den interessanten Effekt, dass man heute aus der Gegenwart in diese Logbücher reingucken kann und sehen kann, wie viel da pro Tag gefangen worden ist. Woran man dann unter anderem sieht, dass die Dorschbestände dort damals noch andere waren als heute. Aber sie konnten dann eben ausgezahlt werden, wenn sie zurück waren. Ich habe jetzt öfter mal schon aus diesem Buch gelesen, dass die meisten Leute wissen gar nicht, dass Dorsche Zungen haben. Aber vielleicht ist es an der Ostsee ein bisschen anders. Da wissen es vielleicht doch wieder einige. Ich habe zur Recherche tatsächlich, bin ich Hochseeangeln gefahren. Das ist in Island kein großes Problem, das zu machen. Ich bin wahnsinnig schlechte Anglerin, weil ich es so unangenehm finde, wenn was an der Leine ist. Aber habe sehr eifrig meinem Sohn zugeschaut. Aber trotzdem nicht gewusst, wie man eine Dorschzunge rausschneidet. Ich habe das große Glück, dass ich neben einem Fischgeschäft wohne, von einem Fischgeschäft, das heißt Fiski Kongisch, der Fischkönig. Und dieser Fischkönig hat ein Hobby, und zwar teilt er Videos aus seinem Geschäft auf Facebook. Die gucken nicht so viele, also es interessieren sich natürlich nicht so viele für sein, wie er die Fische ausnimmt. Aber er hat ein Video, in dem er zeigt, wie man eine Dorschzunge rausschneidet. Das sehr oft geschaut worden ist, und zwar von mir. Ich frage mich immer, ob er so da drauf guckt und denkt, also alles wurde so 200 Mal geklickt, aber dann dieses eine Video ganz oft und irgendwie die Dorschzunge. Aber das war sehr toll, weil er hat sehr detailliert eben gezeigt, wie er das macht. Das fand ich ziemlich hilfreich. So, wir waren jetzt im März auf dem Nordatlantik, jetzt sind wir im April, einen Monat später. Der April machte seinem schlechten Ruf unter den französischen Fischern alle Ehre. Selbst den hartgesottensten Männern war das Fluchen vergangen, weil im kalten Wind niemand mehr den Mund öffnen wollte. Lieder wurden nur noch gesummt, dazwischen knallte der Wind die Takelage gegen den Mast. Immer wieder täuschte dieser Monat die sehnsüchtigen Islandfahrer mit Licht und Sonne. Doch die Hoffnung auf mildere Monate im Sommer, auf das andauernde Licht der Mitternachtssonne zerstob binnen kürzester Zeit, wenn Wind und Wolken wieder eine Ladung Schnee über das Schiff hinwegtrieben. Ollier stand mit regloser Miene an der Leine. Seine Handschuhe waren steif gefroren, selbst Alkohol half nicht mehr, die stechende Kälte zu vergessen. Hinter ihm hatte Avan sich auf einer Rolle Tau zusammengekauert. Ollier wusste, der Junge würde Ärger bekommen, wenn man ihn hier fand, aber er würde ihn nicht verraten und auch Alain und Gilles taten so, als würden sie den vor Kälte zitternden Jungen nicht sehen. Ollier zog gerade einen mächtigen Kabeljau an Bord. Sein Beutel war bereits gut mit Fischzungen gefüllt, als Alain ihn anstieß. Siehst du das dort am Horizont? Er kniff die Augen zusammen, in die der Wind Tränenschleier getrieben hat, und spähte in die Ferne. Ist das eins unserer Schiffe? Es war nichts Besonderes, Schona aus ihrer oder einer anderen Flotte zu sehen. In den Gewässern um Island herum herrscht zu dieser Jahreszeit reger Verkehr. Fischereidampfer aus Deutschland und Großbritannien, Walfänger aus Norwegen und Amerika, Postschiffe und die Goelette der verschiedenen Küstenregionen Nordfrankreichs. Das ist keins von unseren Schiffen. Für mich sieht es aus wie etwas Kleineres, ein Ruderboot. Alain sah konzentriert in die Ferne. Die einsetzende Dämmerung erschwerte die Sicht noch zusätzlich. Ja, das ist definitiv ein Ruderboot. Aber was tun die hier draußen? Eine solche Strecke kann man mit Rudern doch nicht bewältigen. Ich sehe zwei schmale Masten, nur sind keine Segel gesetzt. Sieht aus wie eins dieser isländischen Fischerboote, die gerudert und gesegelt werden können. Es wirkt, als wären sie vom Kurs abgekommen. Die sind viel zu weit draußen, sagte Ollier. Hier kommen jetzt isländische Fischer an Bord eines französischen Schoners. Denn die Isländer haben natürlich auch in den eigenen Gewässern gefischt. Die haben aber im Gegensatz zu den Kontinentaleuropäern, die in den Gewässern vor Island unterwegs waren, immer nur so saisonal gefischt. Also Landarbeit gemacht, dann ein paar Monate Fischerei und dann wieder Landarbeit. Und der Unterschied ist, dass die auf offenen Ruderbooten unterwegs waren. Teilweise auch mit der Möglichkeit zu segeln, aber das kam erst Ende des 19. Jahrhunderts. Das an sich ist schon schrecklich, wenn man sich den Nordatlantik im März oder April anguckt. Es wird aber noch schrecklicher, wenn man sich klar macht, dass die große Mehrheit der Isländer nicht schwimmen konnte zu dieser Zeit. Im Mittelalter konnten Isländer noch schwimmen. In den Sagas ist das, also diesen Geschichten, diesen mittelalterlichen Quellen aus Island, spielt Schwimmen eine riesige Rolle. Da schwimmen ständig Wikinger irgendwie. Das ist dann irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, was natürlich auch daran liegt, dass man im kalten Nordatlantik nicht wahnsinnig gerne schwimmen lernt. Das bedeutet, die Isländer konnten lange nicht schwimmen, haben erst im 19. Jahrhundert angefangen, sich das wieder anzueignen. Man muss also davon ausgehen, dass auf diesen Ruderbooten wahnsinnig viele Leute saßen, die, wenn sie über Bord gespült werden, dann eben auch ertrinken. Das macht es also nochmal eigentlich eine Runde gruseliger oder schrecklicher als diese Segelschiffe. So.
Ich hatte mir als erste Frage nach dieser Lesestelle vorgenommen zu fragen, ob sie selber mal geangelt hat. Also ich glaube, das muss ich ja jetzt nicht. Das hast du tatsächlich dann, hast du auch selber einen Fisch an der Angel gehabt?
Also wenn man angelt, dann passiert das irgendwie. Ne? Es ist in Island tatsächlich so ein Hobby, wenn man irgendwie Sommerferien macht, angeln viele vom Pier. Ne, das macht man schon irgendwie mit so einer Krabbe als Köder oder so, also tiefgefrorene Schrimps oder eben Toastalarm, da ja ihre eigenen Geheimnisse. Das mache ich sowieso. Ich mag halt einfach nicht, wenn Tiere anbeißen. Also ich bin eigentlich der perfekte Angler für so einen deutschen Angelsee, wo man halt einfach so sitzt und sich unterhält, aber eigentlich nichts mit nach Hause nimmt.
Weil nichts drin ist, oder?
Nee, weil man einfach kein Anglerglück hat. Das ist eigentlich für mich perfekt. Ich mag die soziale Situation, aber ich mag nicht gerne Fische fangen. Wenn man rausfährt, also Hochseeangeln fährt in Island, dann fängt man einfach immer was, weil einfach die Gewässer vor Island so unfassbar fischreich sind. Also man hält die Angel rein und man zieht den Fisch raus. Also das ist sozusagen, also das klingt leichter als es ist, weil die sind ja relativ mächtig und auch schwer und dann ja auch relativ muskelstark. Aber das kann man kaum verhindern. Also wenn man Hochseeangeln geht, dann muss man unfassbar ungeschickt sein oder wirklich viel Pech haben, um nicht zu angeln. Also selbst ich, die wirklich keinerlei Anreiz hat, sowas rauszuholen, muss dann was rausholen.
Wie genau musst du das kennen, worüber du dann schreibst? Also um das so beschreiben zu können, wie du jetzt dieses Leben an Bord beschrieben hast oder in dem ganzen Roman ja auch beschreibst, wie viel musst du davon auch wirklich selbst erfahren haben?
Also da gibt es ja unterschiedliche Einstellungen zu. Ne? Ich hätte natürlich jetzt auch diesen historischen Isländern Turnschuh anziehen können und sie, also es ist ja Fiktion, ich denke mir die Geschichte ja aus, muss ja gar nicht irgendwie nachweisen können, dass ich das alles ausprobiert habe. Ich habe mir das so ein bisschen gegönnt bei diesem Buch tatsächlich. Ich habe mir tatsächlich eine Recherchereise in die Bretagne gegönnt und habe sozusagen für mich selber beschlossen, ich probiere einiges aus, um rauszufinden, wie sich das anfühlt, beim eigenen Körper auch. Man kann aber auch sehr viel arbeiten mit Archivmaterial, was ich tatsächlich auch gemacht habe. Es gibt ganz tolle Archive in Island, auch in Frankreich, die man durchwühlen kann nach Erlebnisberichten, nach Einträgen und so weiter. Damit habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, auch mit so historischen Zeitungen ganz viel. Mir ging es tatsächlich darum, ich wollte diese Welt sehr nachfühlbar machen, nacherlebbar auch, für wenn man das liest, man das Gefühl hat, man ist wirklich dabei und es fühlt sich sehr authentisch an. Das war sehr viel Arbeit. Ich habe mich auch unfassbar verzettelt bei der Recherche. Also man merkt es nicht. Das ist das Allerlustigste, dass manchmal einfach ein halber Tag Recherche dann in einem Wort endet oder in einem halben Satz.
Ach.
Ja, das ist einfach, das ist zwangsläufig. Ne? Also so. Ich meine, das mit den Dorschzungen, da war toll, da habe ich so auf dieses Video geguckt und konnte einen ganzen Absatz draus machen. Aber manchmal wollte ich wissen, was essen die zum Frühstück und dann ist es halt am Ende ein Wort geworden oder so. Aber sozusagen rauszufinden, was wurde 1906 auf einer Farm in den Ostfjorden zum Frühstück gegessen, kann ja durchaus schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das war auch ein Hobby, ne? Also ich habe mich dann wirklich einfach auch verzettelt so ein bisschen.
Also das heißt, du bist aber auch jemand, der nicht nur gerne die Dinge haptisch hat, sondern auch wirklich gerne sich vergräbt in Büchern, in Archiven?
Ja, total. Also das ist, ich glaube, deswegen mache ich diesen Job so gerne. Also ich recherchiere unfassbar gerne, ich lese auch einfach sehr gerne. Und es war in Island ganz toll, da haben Mitte des 20. Jahrhunderts hat das Nationalmuseum von Isländerinnen und Isländern Lebenszeugnisse gesammelt. In denen, also es gab so einen großen Fragekatalog, die Leute konnten selbst entscheiden, was sie beantworten. Und die sind digitalisiert online, man kann die lesen und da sind aus unterschiedlichsten Perspektiven schildern Leute, wie ein Schultag aussah, wie ein Abendessen aussah, solche Dinge. Da bin ich richtig eingestiegen, fand es auch einfach wahnsinnig faszinierend. Dementsprechend, das am Ende kommt gar nicht so viel rein. Manchmal inspiriert aber so eine Recherche dann auch ein ganzes Kapitel, das weiß man halt vorher nicht.
Mhm. Gibt es denn Menschen oder bestimmte Teile von Menschen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, also die dann wirklich auch Eingang gefunden haben in deinen Roman, also sprich historische Vorbilder?
Also es gibt tatsächlich in diesem Buch, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, weil es ist, glaube ich, auch ein Seefahrerroman, der spannend zu lesen sein soll, aber es gibt eine Schiffsuntergangssequenz. Und die ist tatsächlich entnommen einem Reisebericht eines französischen Arztes, der 1880 um Island herum fährt und darüber schreibt, wie es den Seeleuten geht und auch einige Unglücksfälle schildert. Also schildert, wie sich französische Fischer verletzen vor Island. Und das ist sozusagen, das hat Eingang gefunden. Das wäre, würde ich sagen, die realste Person. Aber ich meine, es finden viele Leute Eingang. Es geht darum, was die essen zum Frühstück. In Island wurde um 1900 sehr viel getrockneter Dorschkopf zum Frühstück gegessen. Das ist natürlich eingegangen. Das schildern Leute in diesen Berichten. Dann habe ich das gefunden und gedacht, ja, also ihr esst jetzt diesen getrockneten Fischkopf, aber wie esst ihr den denn? Und das hat natürlich niemand aufgeschrieben, weil die ja alle davon ausgegangen sind. Das wissen alle natürlich, wie man getrockneten Fischkopf isst.
Das heißt, du hast das ausprobiert?
Ich habe vor allem erstmal das Telefon in die Hand genommen und habe am Ende tatsächlich eine Großtante gefunden, die schon sehr alt war und in ihrer Kindheit das noch gegessen hat und die mir das dann erklärt hat. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach, also weil so ein Fischkopf, der ist einfach auch sehr, sehr hart. Also man muss den erst weich klopfen und da muss man da ein bisschen was abschneiden und dann kaut man da auch 100 Jahre drauf rum, bis man das irgendwie, also wie gesagt, das sind dann drei Sätze geworden oder so, aber das war schon irgendwie auch faszinierend, das rauszufinden. Aber ich habe es nicht gegessen.
Ach, ich wollte gerade sagen, und wie schmeckt es jetzt?
Ja. Ja, der Unterschied zu Trockenfisch ist, glaube ich, nicht so groß. Auch auf Trockenfisch muss man ewig rumkauen. Und das ist ja ein beliebter Schulsnack auch. Also das ist in der Brotdose. Also das Essen, Isländer essen echt viel Trockenfisch immer noch. So. Und der ist ja auch hart und trocken. Also es hat eine gewisse Herausforderung, den zu essen, einfach weil es halt so ist wie ganz hartes Papieressen. Mhm. Also, das nach Fisch schmeckt und auch sehr stark riecht.
So. Was hast du rausgefunden über die Fischer, die damals nach Island gekommen sind? Was waren das für Menschen? Du hast ja schon gesagt, um sie überhaupt zu motivieren, dabei zu bleiben, hat man diese Sache erfunden, dass sie die Kabeljauzungen oder die Dorschzungen rausgeschnitten haben und so an dem Fang beteiligt werden konnten?
Also es ist tatsächlich so, dass man aus isländischen Quellen gar nicht so unendlich viel findet. Ich musste da tatsächlich in französische Quellen gehen. Es gibt einiges an Lebensberichten von Fischern aus der Bretagne. Es gibt auch viel Forschung, weil die Franzosen das irgendwann zu so einem Thema gemacht haben, wo die französischen Fischer vor Neufundland und Island so eine Art Nationalheldenfiguren geworden sind, die auch so ganz stark idealisiert werden. Da kann man einiges rausfinden über dieses Leben an Bord. Das war sicherlich sehr monoton. Also das Essen war immer das Gleiche. Es unterscheidet sich zwischen der Normandie und der Bretagne. Es wird viel Fischsuppe gegessen. Das ist klar, wenn man Fische an Bord ausnimmt, dass man das dann irgendwie auch essen möchte. Und auch Dorschzungen hatten sie ja einige abends nach dem Zählen. Das war monoton, das war nicht einfach. Und die Leute, die an Bord gegangen sind, haben das gemacht, weil sie arm waren. Weil die Bretagne ist eine der ärmsten Regionen Frankreichs gewesen in dieser Zeit. Und es gab für diese Leute keine Option. Die haben beim Anheuern schon Geld bekommen. Und dieses Geld war für viele ausschlaggebend, den Schritt an Bord zu machen. Und dann war man da halt drinne und hat das dann halt gemacht. Und viele sind auch einfach tatsächlich gestorben. Es gibt in der Bretagne Friedhofswände, wo auch immer noch diese Plaketten sind, wo Menschen Gräber versuchen sozusagen zu bauen für ihre Angehörigen, die auf See geblieben sind. Und das ist schon sehr traurig auch, das zu sehen, weil das halt einfach so wahnsinnig gefährlich ist, zu segeln vor Island im Winterwetter. Und das ist ein bisschen besser geworden mit den Krankenhäusern. Dann konnte man wenigstens so ein paar Wunden auch einfach behandeln. Aber davor waren die dem ja völlig ausgeliefert. Also diese Franzosen fischen seit mehreren hundert Jahren oder haben also schon im 15. Jahrhundert angefangen, aber es geht sozusagen im 17. Jahrhundert, im 18. ganz viel. Und erst um 1900 kriegen die in Krankenhäuser. Davor war das einfach Schicksal. Wenn man an Bord irgendwie einen Haken in den Finger gekriegt hat, dann hatte das halt Konsequenzen. So.
Du hast ja eingangs von den Krankenhäusern gesprochen, die es auf Island gab für die Seeleute. Was ist da heute? In welcher Funktion sind die Häuser heute?
Unterschiedliche Funktionen. Also manche sind einfach, sind jetzt ungenutzt. Andere, also wie gesagt, das ist eines der schönsten Häuser ist mittlerweile eben Hotel in den Ostfjorden. Das ist auch sehr schön, weil da im Keller eine große Ausstellung gebaut worden ist über diese Fischer und auch eine Goelette, also so heißen diese französischen Schoner, von innen nachgebaut, sodass man sehen kann, wie die da schlafen und so. Natürlich die sehr beengten Verhältnisse und so. Das ist ganz toll. In Reykjavik ist eins ein historisches Gebäude in der Innenstadt, eins ist, glaube ich, abgebrannt. Aber es ist zum Beispiel in den Ostfjorden noch so, dass es da Orte gibt, in denen die Straßenschilder zweisprachig sind. Also der Bezug auf Frankreich ist da, den haben die Isländer auch nicht aufgegeben. Auch die französische Botschaft macht da einiges. Man kann diese Spuren von Frankreich oder von Franzosen auf Island schon immer auch noch finden, wenn man die Augen aufmacht. Unter anderem in der Sprache, weil die Isländer sagen Biscuit zu Keks, weil die so eine prägende Erfahrung mit diesen französischen Keksen gemacht haben, die diese Leute an Bord hatten.
Die spielen eine große Rolle in dem Roman. Was waren das genau für Kekse?
Also es gibt ja, wenn man mal in Frankreich an der Küste Urlaub macht, da gibt es ja tolles Gebäck. Ne? Das ist relativ butterhaltig. Das war es nicht.
Deswegen
nicht das Leckere, was wir kaufen in diesen Dosen in der Bretagne, sondern mehr so Hartkekse. Aber es ist tatsächlich so, dass in Island bis so um 1910, 1920 wurde auf offenen Feuerstellen gekocht, in Torfhäusern. Und offene Feuerstellen haben einige Vorteile, aber sie haben einen großen Nachteil. Sie haben nämlich keine Backöfen. Das bedeutet, wenn man was backen möchte, dann reduziert sich das so ein bisschen. In Island ist deswegen das Nationalgebäck Pfannkuchen. Aber es gibt auch so gusseiserne Formen, in denen man dann so dieses sehr süße Roggenbrot gemacht hat, was die Isländer auch essen. Also man konnte so ein bisschen backen, aber es ist schwierig. Und Kekse backen auf einer offenen Feuerstelle, wer das mal probiert und Erfolg hat, der hat dann was geschafft, was nicht einfach ist. Und die Franzosen hatten eben diese Hartkekse an Bord. Und das war natürlich für isländische Kinder speziell ein absolutes Highlight, weil die gab es ja nicht woanders.
Du hast schon gesagt, die Kliniken, um darauf nochmal zurückzukommen, sind heute teilweise Hotels. In dem einen Hotel kehrt Maris ein, das ist diese junge Deutsche, die seit einigen Jahren auf Island lebt. Die ist Genforscherin, beschäftigt sich insbesondere mit Nutztierrassen und deren Herkunft. Ich weiß gar nicht, wir werden sie jetzt gleich kennenlernen. Was möchtest du uns sonst, bevor wir sie gleich treffen, über sie noch sagen?
Was möchte ich über sie sagen? Sie ist eine junge Genetikerin, sie ist auf Island, sie hat ein interessantes Problem, nämlich sie kennt ihren Vater nicht und sie sucht in so Ahnenforschungsdatenbanken nach ihrem Vater, was man kann im Internet. Da ist dann das Internet in diesem Buch. Und das ist so eine Frage, die sich für sie stellt, nämlich wo sie eigentlich sein möchte. Aber jetzt, also in dem Teil, den wir jetzt lesen, ist sie tatsächlich auf dem Þjóðvegur 1, also der Nationalstraße, der Ringstraße, die einmal um Island herumführt. Viele Touristen fahren die einmal im Kreis um Island rum. Die gibt es seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Kann man das? Vorher konnte man das nicht. Regelmäßig ist die auch nicht befahrbar, weil irgendwie ein Gletscherlauf passiert ist oder eine Überschwemmung oder was auch immer. Irgendwas ist immer auf diesem Þjóðvegur 1. Aber sie ist da jetzt unterwegs und es ist der April 2024. An keinem anderen Ort der Welt hatte Maris jemals so stark die geologische Verwurzelung ihres Daseins gespürt wie auf dieser Insel im Nordatlantik. Hier wirkte der Boden viel weniger stabil und berechenbar als an den Orten ihrer Kindheit. Die langsame Verschiebung der Kontinentalplatten und ihre Auswirkungen, die Fließspuren der Lava und die Risse durch Erdbeben waren an den baumlosen Hängen klar zu sehen. Anfangs hatte sie das Gefühl der eigenen Nichtigkeit im Angesicht der Berghänge und riesigen Felsbrocken verunsichert. Der unangenehmen Vorstellung, dass sich auf dieser Insel regelmäßig der Erdkern nach außen kehrte, war sie mit einem rasch wachsenden Interesse für Geologie und Vulkanologie begegnet, sodass sie die Bewegung der Kontinente mittlerweile tröstlich fand. Ihr Leben war nur ein Bruchteil von Sekunden im Vergleich zur gemächlichen Realität der sich verschiebenden Steinmassen. Maris fühlte sich den Moosflecken verbunden, die langsam an den Berghängen mit ihren gezackten Kämmen hinaufkrochen. Grüne Flecken auf schwarzem Geröll, die sich zwischen großen und kleinen Felsbrocken erstreckten, sich dort so lange sammelten, bis der nächste Erdrutsch sie wieder unvermeidlich mit hinabriss. Wenn die Erde bebte, Stein- oder Schneelawinen abgingen, geriet der Berg in Bewegung. Hinabrutschendes Geröll entwurzelte alle Pflanzen, die sich mühsam bergan gearbeitet hatten, riss tiefe Kerben in nackte Hänge, die mit Geröll übersät waren. Die Moosflecken kämpften Tag für Tag gegen Regenschauer, Stürme und Schneelawinen an und kletterten doch immer wieder die Berge hinauf. Ihr gefiel die Gnadenlosigkeit dieser baumlosen Landschaft, die den Organismen das Verwurzeln schwer machte, die sich der Idee einer symbiotischen Einheit mit der Natur versperrte. Hier gab es nur lebensfeindlichen Fels, scharfkantige Lava und außerirdisch wirkende Steinformationen. Und dazwischen immer wieder Moos und Flechten, ein paar windgeformte Sträucher und widerständiges Grün. Maris dachte an Moos, an winzige Wassertropfen, die in dem grünen Gewebe wie Schmuck festhingen, bis der Wind dieser Schönheit ein Ende machte. Die Straße lag einsam und windstill vor ihnen. Es wäre ein perfekter Moment gewesen, laut Musik zu hören. Das Radioprogramm der Insel war immer überraschend, nicht fokussiert auf eine Zahl von Hits, die rauf und runter gespielt wurden, sondern eine sich permanent verändernde Zusammenstellung von Songs, die unvermittelt Erinnerungen auslösen konnten. Sie hatte den Sender jedoch leiser gestellt, weil Stora neben ihr nicht aufhörte zu reden. Am Morgen hatte Vale bei Maris angerufen, um sie kurzfristig zu informieren, dass ihre Kollegin Thora mit ihr in die Ostfjorde fahren würde, um die Blutprobenentnahme zu begleiten. Es ist tatsächlich so, dass die Wikinger, als sie von Norwegen nach Island gefahren sind, haben sie natürlich Tiere mitgenommen. Und in den Jahrhunderten darauf sind nicht so viele Tiere nach Island gekommen. Deswegen gibt es in Island diese eigenen Tierarten, die sich halt nicht verändert haben und die mittlerweile auch stark geschützt werden, weil das halt so ursprüngliche Sorten sind oder Rassen, die sozusagen als Genreservoir gelten. Also Islandhühner zum Beispiel, also Landnamehühner heißen die witzigerweise, aber auch die Islandpferde. Viele wissen das mit den Pferden, dass wenn die Pferde einmal die Insel verlassen haben, sie nie wieder zurück dürfen auf die Insel, was für isländische Reiter ein gewisses Problem darstellt. Aber es gibt eben auch Islandziegen oder Islandschafe, die sind spezifisch. Die gibt es nur auf Island. Das sind relativ besondere Tiere. Und die Protagonistin in diesem Buch versucht eben, diese Tiere zu erforschen in einer fiktiven Forschungsgruppe, die gibt es nicht tatsächlich.
Also,
genau, die habe ich mir ausgedacht. Aber es geht eben auch viel um diese Gendatenbank der Isländer. Die Isländer, deren DNA ist sequenziert, also das ganze Genmaterial ist in einer Datenbank.
Da hat es aber, glaube ich, auch eine ganze Menge Diskussionen darüber gegeben, oder?
Ja klar, ich meine, da stellen sich ja viele Fragen nach Datenschutz und Privatsphäre. Da sind die Isländer aber relativ offen gewesen. Es ist nämlich so, dass die Isländer waren zwar lange eines der ärmsten Länder der Welt, sie waren aber immer eines der am weitesten alphabetisierten Länder in Europa. Isländer können seit 1000 Jahren kontinuierlich lesen und schreiben. Sie hatten nichts zu essen, aber sie konnten lesen und schreiben. Das bedeutet, es existieren unfassbar viele Einträge, Kirchenbücher und so weiter. Man kann ganz lange in die Vergangenheit zurückgehen. Und das macht es natürlich für die Forschung ganz interessant, wenn man sich die Gene von denen anguckt, weil man herausfinden kann, wie vielleicht Erbkrankheiten im Genom feststecken. Und deswegen sind die alle in so einer Datenbank sequenziert. Aber das ist alles sehr umstritten gewesen vor so 20 Jahren.
Und wie geht man heute damit um, wenn du sagst, umstritten gewesen vor 20 Jahren?
Mittlerweile ist es halt ein Fakt, ab einem bestimmten Punkt, wenn von einer Population viele Leute ihr Erbgut offengelegt haben, kann man sozusagen den Rest errechnen. Deswegen ist diese Frage quasi erledigt. Es gab ein bisschen Diskussionen, als diese Firma in die USA verkauft worden ist. Was die Isländer dafür gekriegt haben, ist eine Website, die nennt sich Isländinkabók, das Buch der Isländer. Da können sich Isländer einloggen mit ihrer Sozialversicherungsnummer oder ihrem Zugang. Und können dann schauen, wie sie mit anderen Isländern verwandt sind. Also es macht natürlich auch Spaß. Die meisten, wenn irgendjemand gerade im Fußball toll ist und ein Tor geschossen hat, dann gucken danach alle, welche Ur-Urgroßtante die Schwester der eigenen Urgroßtante war. Solche Sachen, also alle wissen, wie sie mit Björk verwandt sind oder so. Und das liegt eben daran, dass es diese starke anthropologische Forschung gab, die halt sozusagen das alles digitalisiert hat in einer Datenbank, wo man das nachschlagen kann. Deswegen ist für Isländer aber auch Ahnenforschung in anderen Ländern so ein bisschen lustig, weil Isländer können halt ohne Probleme bis 1030 mal schauen, von wem sie kommen. Das ist natürlich für Ahnenforschungsinteressierte in anderen Ländern wäre das ja ein Traum. Aber ich meine, man muss sich dazu nur einloggen. Aber es hat ein paar Probleme, die daraus entstehen. Nämlich ist Island ja seit 30 Jahren auch eine moderne Einwanderungsgesellschaft. Und die sind in diesem Buch der Isländer ja nicht drin. Das bedeutet, über diese Frage denkt Maris als neu zugezogene Person in der isländischen Gesellschaft sehr viel nach.
Würdest du denn sagen, dass die isländische Gesellschaft sehr offen ist für Menschen, die dort hinkommen und eben nicht da registriert sind?
Ja, also es gibt verschiedene Grade von Offenheit. Skandinavische Gesellschaften sind natürlich nicht die sozial offensten Gesellschaften, also weil einfach Leute eng in ihren Familienverbänden hängen und auch einfach viele Freunde, die man vielleicht im Kindergarten hatte, immer noch vor Ort sind. Also man hat einfach eine sehr volle Tanzkarte sozial. Wo sie sehr offen sind in Island, was ich sehr interessant finde, ist, sie sind sehr offen für Mehrsprachigkeit. Also zum Beispiel, wenn es Post aus der Schule gibt, dann kommt die mindestens in drei Sprachen, nämlich Englisch, Polnisch und Isländisch. Die größte Minderheit in Island ist aus Polen. Also man hört viel Polnisch und es ist auch, also zum Beispiel in Krankenhäusern ist eigentlich auch alles immer auf Polnisch. So, es gibt eine große Offenheit sozusagen, sich dem zu stellen. Aber natürlich gibt es in Island auch Probleme. Es gibt auch, wie in anderen skandinavischen Gesellschaften, leider einen Rechtsruck. Und da werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber es ist an sich, wenn man einmal sozusagen angekommen ist, dann ist es eine offene Gesellschaft für neu Zugezogene. Aber eben dieses Buch der Isländer bildet einen natürlich nicht ab.
Das war die Autorin Berit Glanz. Die Lesung wurde von NDR Kultur in Warnemünde aufgezeichnet. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Ich bin Katrin Weigel. ARD